You Ask, We Explain, ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
I think we will open the round of questions, so then we also will maybe touch base, dann kommen wir sicher auch noch zu anderen Punkten.
Bevor die Banda den Sack zumacht hier und wir noch die Möglichkeit haben, ein bisschen so zu interagieren und miteinander in Austausch zu treten, habe ich die Karten eingesammelt, wo Fragen aufgeschrieben werden konnten, die ich in die Runde mit reinbringe. Ich habe mir die Brille aufgesetzt, nicht alles kann ich immer gleich lesen, aber ich hoffe, dass ich den Sinn dechiffrieren kann.
Also haben Sie nicht schön geschrieben oder was?
Nicht alle. Ah. Aber ich beginne mit der Karte, die am schönsten geschrieben ist. Wie können wir auf individueller Ebene am besten das System beeinflussen, damit die großen Themen wie die Mafa oder der Klimawandel richtig angegangen werden, wenn die, die vom jetzigen System profitieren, die meiste Macht haben? Braucht es da eine Machtumverteilung, eine Neudefinition von Macht? Wie könnte man das denken, zumindest als Idee?
I personally spend a lot of time deconstructing those ideas and always in my circles, you know, when I hear we cannot have everyone, then I just do what I did, because I think those discourses that are false are so dominant that it takes like constant work, even for myself, and I work in this, to like remind myself like this is not true. You know, this is the basis of that idea is false. I think we're getting there. Like some parties see that, you know, some parties have started talking about like we have a problem of foreign policy. We can't have this self-interested foreign policy. So I think if we all constantly remind ourselves that those narratives are false and convince other people around us, the parties will have to move away from those narratives that they sell us. And they may actually move away from those policies. That's the very positive person in me. But it starts here, I think, really.
Gibt es bei dir, Martin, manchmal Sachen, wo du auch so mit dem weiteren Weltblick, den du inzwischen hast, so im Alltag manchmal merkst, ah, da in Gesprächen versuche ich das einzubringen, dass man vielleicht auch mal das Narrativ wieder hinterfragt?
Ja, ich glaube, die Frage, wie sich so ein System am Ende drehen lässt, schwankt zwischen der großen Revolution oder dem Marsch durch die Institution. Aber ich denke mal, so wie wir heute aufgestellt sind, geht es darum, dass sich jeder halt engagieren sollte auf den Kernfeldern, wo er fühlt, sich engagieren zu müssen. Und so wird auch dann eine offene Gesellschaft gelebt und dann entwickelt sie sich auch weiter. Narrative und soziale Normwerte werden gedreht und es findet ein Prozess statt. Also ich glaube, jeder von uns hat sicherlich ein Tätigkeitsfeld, das für einen wie der Deckel auf den Topf passt. Und ich denke mal, dann sind auch diese kleinen Butterfly-Effekte dann möglich, die dann auch irgendwann größer werden.
Wir werden nicht nur hier im Auditorium gehört, sondern auch die Gaststätten nebenan mit ihren Leuten. Und es war beispielsweise eine Frage, die gerade hier gestellt wurde von einem Gast drüben. Frage an die Frau aus der Schweiz. Wie geht die Schweiz mit der Migration um?
warum hat man gehört, dass ich aus der Schweiz bin? Ich spreche doch so gut Sächsisch. Ich würde sagen, es sind die gleichen Probleme, die gleichen Themen. Ich habe manchmal das Gefühl, die Schweiz ist ein viel kleineres Land, also dass man auch spürt, Deutschland ist ein riesiges Land. Da sehe ich zum Teil so ein bisschen einen Unterschied, dass man irgendwie so die Sachen vielleicht mal ein bisschen pragmatischer oder auf kürzeren Wegen löst. Aber wir haben genau die gleichen Themen. Also wir brauchen Arbeitskräfte. Ich würde sagen, nichts ist besser in der Schweiz, auch wenn man manchmal aus Deutschland blickt und denkt, die Schweiz hat alles im Griff. Also die Lösungen sind genauso nicht da für den Moment. Und ich glaube, all die Sachen, die wir gerade angesprochen haben, ich finde ja manchmal sogar, dass man noch viel mehr auf die Schweiz zeigen sollte, weil die immer so tut, als wäre sie neutral. Und natürlich steckt überall Geld drin. Also die Schweiz hat dann einfach auf versteckten Wegen noch in Afrika, ja, wir haben keine Kolonialgeschichte, wird dann immer gesagt. Und das stimmt einfach absolut gar nicht. Also so, die Schweiz hat immer profitiert. Und ich finde, dadurch geht die Schweiz wie immer damit um, so zu tun, als wäre alles toll, aber eigentlich hintenrum hat sie, finde ich, viel zu viel Dreck am Stecken.
Schaut man da auch in die, also über die Grenzen hinaus und guckt, wie andere Länder vielleicht damit umgehen, ob man was Positives übernehmen kann, irgendwie Ideen, Impulse kriegen kann?
Ich kann jetzt nicht für die ganze Schweiz sprechen.
Was sagst du? Jetzt können wir das schön umdrehen als Moderatorin.
Ja. Nein, ich kann da jetzt irgendwie nicht, schwierig über die Schweiz als Schweiz zu sprechen. Was ich manchmal schon merke, ist, dass man in der Schweiz sich noch ein bisschen mehr gewohnt ist, dadurch, dass wir einen französischen Teil, einen italienischen Teil und einen deutschsprachigen Teil haben, dass es so ein bisschen natürlichere Durchmischung gibt, die für uns, glaube ich, minimal normaler ist. So, dass einfach auch mehrere Sprachen gesprochen werden. Also, das ist jetzt was mir so spontan noch einfällt. Oder dass man auch manchmal vergisst, dass die Schweiz einen sehr hohen, ich sage jetzt mal, Anteil hat an Menschen mit Migrationsgeschichte, weil man immer so denkt, die Schweiz hat so die Grenzen zugemacht und die Bankkonten zugemacht und dass es eigentlich schon auch noch eine sehr offene und flüssige Gesellschaft geworden ist. Genau. Ich bin leider nicht die ganze Schweiz.
Vielleicht wird das noch.
Ja, ich glaube nicht.
Um Menschen, die Migration ablehnen, skeptisch gegenüberstehen, zu überzeugen, wie könnten wir positive Erfolgsgeschichten erzählen und in welchen Formaten, in welchen Medien, um Vorurteile zu überwinden? Und am liebsten würde ich sagen, mit dieser Form des Podcasts und dieser TUD-Lectures und diesem großen Unterstützerkreis, den wir gesucht und gefunden haben und ohne die das alles gar nicht möglich wäre, haben wir natürlich, also das wäre eine schöne Antwort von mir gewesen. Also,
du stellst die Fragen und gibst auch gleich die Antworten.
Nee, ich will die Antworten natürlich auch von euch hören. Aber die Idee ist natürlich schon das, was wir hier verfolgen, dass wir in die Öffentlichkeit gehen, dass wir auf Menschen zugehen und mit denen unterhalten können uns. Aber gibt es darüber hinaus noch andere Möglichkeiten, wie man auf Menschen zugeht? Mit welchen Formaten habt ihr da eine Erfahrung sammeln können?
Ja, oder ich fand den Punkt ganz interessant, der in der Frage war, auch beim Thema Erfolgsgeschichten, ne? Was könnte man für andere Geschichten erzählen, weil ich glaube, Geschichten sind immer ganz wichtig. Martin, als wir ein Vorgespräch hatten, meintest du auch, dass zum Beispiel die Medizinerbubble, wie wir das da genannt haben, in Dresden eigentlich so total zusammenhält, also dass da, glaube ich, auch einfach immer wieder tolle Sachen zustande kommen, von denen keiner weiß. Also ich finde es einfach wichtig, dass wir uns auch erzählen, wenn uns was gelingt, ne? Wenn wir was hinkriegen.
Ja. Als die Flüchtlingskrise in Bezug auf den Konflikt in der Ukraine losging, haben quasi sich Ärzte ja auf privater Ebene zusammengeschlossen, zusammen auch hier wieder mit der KV, um dann ad hoc Flüchtlingsversorgung sicherzustellen. Also das funktioniert hier immer wieder. Also es gibt viele Positivgeschichten im Hinblick auf die Frage, was man tun kann, um Menschen von den positiven Aspekten von Migration zu überzeugen. Ich finde, das ist ein schwieriges Thema, weil dann käme für mich irgendwie so ein Erziehungsauftrag einher. Ich glaube, für mich ist klar, dass im Rahmen des politischen Spektrums es tatsächlich liberalere Geister sehen, die eine Chance in der Globalisierung und auch im internationalen Dasein, auch in der Begegnung mit anderen Menschen und mit den Fremden eine Bereicherung sehen. Und ich akzeptiere für mich auch, dass es Menschen gibt, die das anders sehen, ja. Ich glaube, wo wir aber wenigstens auf den gleichen Nenner kommen sollten in der Hoffnung, ja, ist tatsächlich dann zu sagen, aber wie gehen wir mit Menschen mit Migrationshintergründen um? Ja? Wie nehmen wir sie auf, solange wie sie bei uns schutzbedürftig sind oder in dem Prozess der Abklärung der Schutzbedürftigkeit? Wie geht man in diesem Moment mit Menschen um? Wie geht man eben auch an EU-Außengrenzen mit Menschen um? Ja? Was wirft das für ein Licht auf uns zurück? Ich glaube, da sollten wir schon irgendwie Dinge klarziehen. Aber ich möchte niemanden dazu zwingen, in dem Fremden auch eine Chance zu sehen, obwohl das natürlich sehr schade wäre, sich den auch nicht mal auszusetzen. Ne?
Wie wichtig ist es aus eurer Sicht, so kulturelle Gegebenheiten von Menschen, die aus anderen Regionen zu uns kommen, aufrechtzuerhalten oder denen eine Chance zu geben, die auch leben zu können? Ist das für eine Integration wichtig oder eher beiläufig?
Medizin versucht tatsächlich dann auf die kulturelle Besonderheit in der Begegnung einzugehen. Also es wird zumindest der Versuch gestartet, dann auf kulturelle Aspekte zu achten, wie in Deutschland fällt es leicht, sich zu entkleiden im Arztzimmer. Das fällt Menschen aus dem Nahen Osten oft schwerer. Und da tatsächlich versuchen, einen Kompromiss hineinzufinden. Auch in der Wortwahl, in der ganzen Begegnung versucht man sich den Ganzen zu adaptieren. Das könnte man auch verlängern in den gesamtgesellschaftlichen Bereich hinein. Ja. Also man kann sich gerne auch den anderen Kulturen ein Stück weit zulehnen.
Hannah, we talk generally about the topic of integration and I remember how you said, like, I don't know how people come to the idea that once a person comes here, they need to erase their cultural identity, also dass man von den Leuten schon fast erwartet, dass sie sich löschen und nullen. What do you think would be a healthy approach?
So I think integration, what do we mean and who does the burden fall on? And to me, the only answer is the state. Like, are we giving access to work, health, accommodation, the possibility to learn the language if people want to, because they might need it, education. Like integration, integrating people into our society is the power of the state and the public authorities. Now, if we're asking like what people should do to live here, I think in many ways, I'm sorry, but that's like a racist question in the sense that I know so many people that have lived and worked, for example, 4 years in Tunisia and don't speak one single word of Arabic. And that's completely okay. Like, who are the people?
You mean like international crowds?
Yeah. Yeah. So
they speak English.
Nobody asks the Westerners what efforts they're doing to integrate when they go and work in Cameroon. So why, like, what's that question?
Wie war die Frage nochmal genau formuliert? Also auch so,
wie wichtig ist es, kulturelle Eigenheiten, kulturelle Identität zu wahren und zu beschützen, beziehungsweise den Raum dafür zu öffnen?
Did you understand? Like, how important is it to keep hold the space that people can live there, like...
But people do naturally, I think.
Yeah.
I think if you don't...
Or not hold the space.
If you don't suppress them, mm-hmm. they will, you know. I don't think they need help there. I think as long as they're not prohibited from living who they are, we're good.
Dann habe ich noch zwei Fragen. Ich denke, die können wir noch ganz gut beantworten. Die Wanda wird langsam unruhig und wir sitzen noch schon eine ganze Weile hier zusammen. Somaliland ist nicht staatlich anerkannt international, deshalb auch von den internationalen Finanzströmen nahezu ausgeschlossen. Und trotzdem funktioniert es dort, das System, besser als in vielen anderen afrikanischen Staaten. Was denkt ihr darüber?
Did you understand?
Yeah, I don't know anything about
Somaliland. About Somaliland. Do you know anything about...
Somaliland im Konkreten jetzt nicht, aber ich denke, es gibt innerhalb des Kontinents Afrikas viele Erfolgsbeispiele. Das knüpft vielleicht auch an dem an, was wir im Vorfeld irgendwie meinten. Wenn man es global betrachtet, ist die Welt, denke ich, mitunter schon auf einem guten Weg. Man müsste nur Nigeria sehen, Südafrika oder auch Namibia, viele westafrikanische Staaten, die nordafrikanischen Staaten brauche ich gar nicht aufzählen, die alle horrende Sprünge hatten in der Lebenserwartung, in der Senkung von Kindersterblichkeit, in der Betreuung von Schwangeren etc. pp. Man sieht in vielen afrikanischen Staaten tatsächlich, wie Entwicklung vorankommt. Ja, also ich glaube, man muss das Bild nicht schwarz malen. Man kann quasi auch den Ausblick, wenn man den Trend über die letzten Jahrzehnte nimmt und das progressiv nach vorne zeichnet, kann man schon sagen, dass wir eigentlich in der Welt auf einem guten Weg sind, trotz vieler struktureller Ungleichheiten. Aber wir sind auf dem Weg, diese Ungleichheiten vielleicht sogar auch ein Stück zu vermeiden. Und genug Länder holen auf.
Das zumindest ist das, in was du vor allem gesundheitlich
ja,
siehst,
ja,
im Gesundheitsbereich. Ja. But maybe it also goes a bit to the point what Hannah made, like, leave them alone, they're gonna be fine. Like, that's your point, right?
Or let's try that. Maybe they won't be fine, but let's just try
yeah,
something
let's
else.
Try. Yeah.
Am Anfang der Gesprächsrunde sind wir so auf diese Verantwortung so ein bisschen eingegangen und das war so unsere Ouvertüre, um diese ganz großen Fächer aufzumachen. Also wie gehen wir um, wie definieren wir, wie sehen wir, wie bewerten wir? Und da finde ich es ganz schick, am Ende noch eine Frage. Wir haben am Sonntag Landtagswahlen, die AfD steht für Remigration, es werden verschärfte Abschiebungsgesetze verabschiedet und die Schreiberin spricht hier davon, dass sie Angst hat, dass damit auch Verantwortung für unsere Gesellschaft in den Hintergrund treten könnte. Wie können wir überhaupt gerade oder was können wir überhaupt gerade ausrichten, um eure Erzählungen ernst zu nehmen, eure Empfindungen so ein bisschen mit in die Realität zu nehmen und vielleicht auch in den Alltag zu integrieren? Ist das möglich oder was wünscht ihr euch da, wie man damit umgehen sollte, mit den Schilderungen, die heute getätigt wurden?
The question from the audience is, it was all nice what you were talking about here and super important topics, but how do we take this into the everyday life? Like what can we do to take over this responsibility that we were speaking about in the beginning? Any thoughts on
no, but I mean,
very difficult question.
Yeah, but at the same time, you know, it's not only nice. Like, I'm French, I'm a dual citizen, and a few months ago, there was a real chance that I was going to lose my French citizenship because that was in the program of the far right, and there was a real chance that they would win. So it's not like I'm speaking out of this podium without being affected. I started thinking, what do I do? You know, like, if they're elected in 1 year, I'm not going to be French anymore. What do I do? And having, like, backup plans, because that's the reality. And like, I know you're going through a tough time. I have a lot of empathy because just a few weeks back, we had that, but at national level. And if the left hadn't united, they would have gone through. Like, the left needs to unite. As much as we disagree with each other, because it's harder to agree on what liberation means than it is to agree on oppressing others. Like, this is why the right is united. It's very easy to agree to oppress. It's much harder to define what is liberation. It's okay that we're divided, but sometimes we need to come together. And I'm very grateful that in France we managed to do that. We dodged it just once again, and the danger is still there. But, like, I'm not speaking theoretically. And I really think that in everyday life, one needs to constantly deconstruct the idea. Like, we need to be telling people what you're defending is that you have privileges. You're just defending the idea that you exploit others and injustice. And that's not okay. That cannot be a value. Like, how can you... What's your backup for that? You know, when you're saying, like, we're going to deport everyone and remigration, that's not actually what they would do, because the land would stop working. Like, it would stop functioning. What would happen is that people would be criminalized, they would be put underground, and they would be more exploited, and they would be under more precarious situation. Like, this is, because that's, we know this from colonization, this is what would happen. They're actually needed to work here. And I think in everyday life, this is how you can confront people. Like, basically, your idea is, you know, I'm a white man, you should serve me. And that cannot be, like, a value that you can sell to the world.
Wir müssen zusammenstehen, auch wenn wir nicht den einen Punkt haben. Es ist viel einfacher, sich einig zu sein darin, dass man gegen eine Sache ist, als sich einig sein darüber, was kann Freiheit sein und wie können wir eine freie Gesellschaft leben. Aber trotzdem müssen wir zusammenstehen. Das ist doch...
ein schönes Schlusswort.
Herzlichen Dank euch beiden. Thank you so much.
Thank you, Dresden.
I think we will all... Both of you will be around. We will enjoy some music now, but we're also here. Talk to us if you need some translation of things that have been said. We're also trying to take a glass of water, Hannah and Martin. Thanks for coming to Dresden. Thanks for taking your time. Danke euch beiden. Und
thank you for the invitation and the wonderful events.
Yeah, danke für den Anlass.
Und danke, Nicole, für die schöne Moderation.